Es gab in den letzten ein, zwei Wochen einen Zwischenfall bei Mercedes bezüglich Lewis Hamilton und es ging wie beim Christian Horner Drama, was wir dieses Jahr ja schon hatten, wohl um anonyme E-Mails eines Mercedes-Employees. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für die Post-Weekend-Show zum Wochenende in Spanien. Und Perke, ich sag's wie es ist, es war ein geiles Wochenende.
Ja, geil war es auf jeden Fall, auch wenn ich dazu sagen muss, Qualifying habe ich nur zum Teil und auch nur ein bisschen nebenbei geschaut. Das Rennen konnte ich leider gar nicht live gucken. Ich weiß, das Qualifying, da saßen wir zu zweit auf der Rückbank eines Autos und haben uns auf deinem Handy irgendwie versucht, dieses Qualifying anzugucken. Das war auch irgendwie cool, aber ich freue mich schon auf nächste Woche, wo ich wahrscheinlich alles wieder komplett live sehen kann. Aber genug gesehen habe ich trotzdem, um meine irrelevante Meinung darüber abzugeben. Und deswegen freue ich mich doch auf die Folge hier.
Ja, absolut, Perke, absolut. Und man muss ganz klar sagen, wir haben es versucht, live zu gucken, aber das brandenburgische Internet hat natürlich wie immer nicht mitgespielt. Wir kennen die alte Leier, allein wenn du mit dem Auto oder mit dem Zug unterwegs bist in Brandenburg, da gibt's kein Netz.
Oh ja, da hast du recht. Ich habe es auch versucht mit dem Rennen, aber da war ich gerade im Zug, Brandenburger Internet. Ja,
die Deutsche Bahn.
Und dann wird es ja nicht besser, wenn du nach Mecklenburg-Vorpommern reinkommst. Ist ja jetzt nicht so, als ob es da besser wird. Das war alles schrecklich, aber trotzdem genug gesehen, um heute darüber reden zu können. Und ich denke, wir fangen an im FP3, würde ich sagen. Direkt in FP3 starten wir rein, weil viel mehr ist, also Freitag ist eigentlich gar nichts passiert. FP3 ist aber was passiert, nämlich zwischen Charles Leclerc und Lando Norris. Und da gab es ein bisschen Stress, da gab es Chaos auf der Rennstrecke.
Nein, wir fangen jetzt hier nicht so an mit dem Niveau in der Episode.
Und zwar war Lando Norris vor Charles Leclerc und hat dann halt ein bisschen langsamer gemacht, als er gesehen hat, ey, da kommt ein Ferrari an, hat ein bisschen runtergebremst, war halt ein bisschen auf der Ideallinie, ja. Und Charles Leclerc fand es gar nicht so cool, ist dann an ihm vorbeigefahren. Und als er neben ihm war, auf einmal rübergezogen in Richtung Lando Norris, als ob er so mit Absicht in ihn reingefahren ist. Lando Norris hat auch gesagt, ey, er hat mich berührt, ich habe vielleicht ein bisschen Schaden. Das heißt, Charles Leclerc ist wie ein kleines Kind, weil es ihm nicht gepasst hat, wie Norris da langsam gemacht hat, in Lando Norris reingefahren, ohne Grund, ohne irgendwas. Das ist kindisch, das sollte nicht passieren. Das hatten wir ja letztens in der Formel 3 bei Nikola Zolloff, wo es natürlich noch extremer war, wo es richtig gekracht hat dann, aber Charles Leclerc einfach unnötig in Lando Norris reingefahren, das ist kindisches Verhalten, dass es dafür keine Strafe gab, hat mich überrascht, ich hätte dem dafür irgendwas aufgebrummt, aber naja, Charles Leclerc, das ist nicht die feine Englische.
Nee, ich glaube, ich brauchte auch gar nicht mehr groß was zu sagen, also kindisches Verhalten, was nicht in die Formel 1 gehört, Punkt. Also, es ist unnötig. Du hast es richtig gesagt, wir haben es erst letztens gesehen gehabt in den Junior-Kategorien. Und es hat auch so ein bisschen Nikita Mazepin-Vibes, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. So einfach so aus Emotionen heraus gehandelt oder einfach hart verteidigt den Mann bis in die Wand oder so. Aber es ist einfach unnötig, weißt du? Es ist vor allem zudem noch Training. Es ist Training. Mein Gott, es ist dafür da, dass Fehler passieren und es nicht alles optimal läuft. Wenn es Qualifying wäre, okay, dann beschwer dich bei den Stewards und der Mann kassiert wegen Impeding eine Strafe. Aber es ist Training, mein Gott.
Das ist Quatsch. Aber Charles Leclerc ist ja Perke, ein bisschen hitzköpfiger.
Genau, und du, wir haben es eventuell im Folgentitel schon drinne stehen. Aktuell kocht es ja bei Ferrari. Allerdings nicht im guten Sinne, sondern Ferrari kocht da was richtig Mieses zusammen. So wie es ein bisschen wirkt, nämlich von der Teammoral unter den Fahrern her.
Ja, da haben sich irgendwie beide gegenseitig über den anderen beschwert. Carlos Sainz hat sich über Charles Leclerc beschwert. Charles Leclerc hat sich über Carlos Sainz beschwert. Ich habe hier sogar die Zitate. Und zwar hat Charles Leclerc gesagt, es ist schade, denn das Team hatte uns vor dem Rennen gesagt, dass wir zu diesem Zeitpunkt des Rennens die Reifen schonen sollten. Genau das habe ich in der letzten Kurve getan. Die eine wirklich gute Kurve dafür ist, Sainz wollte etwas Spektakuläres machen. Es ist ein bisschen unnötig, aber ich verstehe auch, dass es sein Heimrennen ist und ein wichtiger Moment in seiner Karriere. Also wollte er etwas Spektakuläres machen. Aber ich war wahrscheinlich nicht die richtige Person, um das zu tun. Das hat Charles Leclerc gesagt. Und Sainz hat gesagt, ich glaube, er beschwert sich zu oft nach dem Rennen über irgendwas. Ich bin an Charles vorbeigegangen, weil ich nicht wusste, ob er einen Fehler gemacht hat oder ob er einfach ein bisschen zu viel sein Rennen kontrollieren wollte.
Naja. Ja, also ich sag's mal so, Perke, es ist jetzt nichts, was jetzt wirklich neu wäre bei Ferrari. Ich meine,
das ist richtig.
Dass Leclerc und Sainz im Rennen ein bisschen aneinander geraten, ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man auch bedenkt, dass Sainz Stand jetzt ja auch noch out of contract ist, weil bis jetzt ja nicht das Gerücht eingetroffen ist, dass beim oder vor dem spanischen Grand Prix seine Vertragszukunft endgültig geklärt und öffentlich gemacht werden sollte. Also man sieht immer noch, Sainz ist Stand jetzt vertragslos und hat immer noch so die Ellbogen draußen. Und versucht natürlich möglichst viel Eindruck zu schinden auf dem Fahrermarkt, sodass die Teams sagen, ey, kommt her, ich bin eventuell noch zu haben, wir wissen es ja nicht. Also laut Gerüchten sollte es ja schon fix sein. Aber Stand jetzt ist es ja dann doch noch nicht offiziell fix. Also wer weiß, vielleicht ist ja doch noch ein bisschen mehr Freiraum da, als wir alle annahmen. Und es ist nichts Neues, dass, wie gesagt, Sainz so ein bisschen einen aggressiveren Approach hat, was das Ganze angeht, auch Racing mit dem Teammate. Aber sind wir mal ehrlich und realistisch, sobald es off-track geht und das Adrenalin-Level wieder ein bisschen runterkommt, die beiden verstehen sich trotzdem privat.
Absolut. Auf der Strecke ist jeder dein Gegner, völlig egal, in welchem Auto er sitzt, völlig egal, wie gut du dich mit dem off-track verstehst. Auf der Strecke kämpfst du für dich allein und für niemand anderen. Und da kracht es auch mal zwischen Leuten, die sich gut verstehen. Da kracht es zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz, zwischen allen irgendwann mal, würde ich jetzt auch nicht da zu viel reinlesen. Auch
zwischen einem Leclerc oder einem Norris einfach mal
im natürlich, Training. Natürlich, das passiert. Dafür ist das ein Rennsport, dafür sitzen die in Autos, solange du dann nach dem Training oder nach dem Qualifying oder nach dem Rennen aus dem Auto aussteigst, dem anderen die Hand gibst und nichts ernst oder nichts zu sehr an dich ranlässt, nichts zu ernst nimmst, was auf der Strecke passiert, dann ist doch alles gut. Und dann ja. Muss man nicht alles immer medial so aufbauschen. Deswegen, bei Ferrari hat es jetzt ein bisschen, gab es jetzt ein paar Aussagen, aber die verstehen sich trotzdem noch. Das ist trotzdem nichts unfassbar Ernstes. Das ist nichts, was wir zum ersten Mal sehen und trotzdem funktioniert das Team. Also da ist alles relativ entspannt.
Genau. So, Perke, ich würde sagen, gehen wir gleich ins Qualifying über. Im Qualifying kurz zusammengefasst einfach wirklich nur ganz schnell abgehakt. Überraschung, es war nicht Max Verstappen, der auf Pole stand. An der Stelle greife ich schon mal ein bisschen vor aus unserem letzten Punkt. Herzlichen Glückwunsch dir zu deiner Weltklasse Qualifying Kick-Tip Prediction.
Also Dankeschön.
Norris auf 1, Verstappen auf 2, Hamilton auf 3, was ich einen wilden Call fand zu dem Zeitpunkt, wo ich es gehört habe.
Du hast mich
hab.
Ausgelacht dafür. Als ich dir gesagt habe, ich habe Hamilton auf 3, hast du mich ausgelacht.
Ja, weil jetzt mal realistisch gesehen war es auch nicht zu erwarten. Vor allem, da wir beide Mercedes auch noch als Enttäuschung getippt hatten für das Wochenende.
Ja, wir müssen aufhören, das zu machen.
Wir dürfen das nicht mehr machen. Also spätestens seit diesem und dem Wochenende davor sollten wir es nicht mehr machen.
Ja.
Und dann war ja George Russell noch auf 4. Da hattest du Charles Leclerc, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, in deiner Prediction. Aber es war Russell auf 4. Also interessantes Qualifying. Recht knapp sogar zwischen Verstappen und Norris. Ich glaube, 2 Hundertstel waren es, die beiden getrennt haben. 0,020 Sekunden.
2000stel sogar.
2000stel sogar. Ich dachte, das wäre
nur 2 Hundertstel gewesen. Norris Verstappen, natürlich 2 Hundertstel. Sorry, ich war gerade bei Russell Hamilton. Sorry, mein Fehler.
Nee, also bei Verstappen Norris der Abstand.
Genau. Ja, bei Hamilton dann, Russell waren es 2000stel. Das war meiner.
Was war der Abstand zwischen Verstappen und Russell dann eigentlich?
Zwischen Verstappen und Russell waren es 0,3.
Ja, genau, das hatte ich auch noch im Kopf, dass es so ein bisschen mehr war. Aber Qualifying interesting. Piastri nicht ganz auf der Schwellenhöhe, hat einen Fehler gemacht, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Und hatte grundsätzlich ein recht überschaubares Wochenende, muss man glaube ich auch dazu sagen.
Aber das muss man so jemandem auch zugestehen.
Ja,
der ist jung,
aber im Gegensatz zu Perez, welcher ja noch die Strafe bekommen hatte aus Kanada, Perez auch ein sehr, sehr überschaubares Wochenende wieder gehabt. Ich meine, P8 war es, glaube ich, im Qualifying ursprünglich gewesen, dann durch den 3-Platz-Grid-Drop durch Kanada auf P11. Also auch da wieder, er sitzt in einem Red Bull und holt nur P8 im normalen Qualifying, finde ich schon wieder zu wenig für meinen Teil. Und dann musst du ganz klar den Unterschied betrachten zwischen Sergio Perez und Oscar Piastri, auch im Rennen. Für mich hat Piastri im Rennen einen deutlich solideren Eindruck gemacht als ein Sergio Perez.
Am Ende ja auch 20 Sekunden vor Sergio Perez gewesen. Wobei man natürlich die Frage stellen muss oder die Frage erlaubt ist, war der Red Bull dieses Wochenende überhaupt das beste Auto?
Die der Frage, McLaren war allerdings nicht 20 Sekunden besser.
Das ist richtig, aber die Frage muss erlaubt sein, ob Perez überhaupt im besten Auto dieses Wochenende saß. Aber natürlich, selbst wenn es das zweitbeste Auto ist, kannst du nicht auf P8 landen. Und wenn du so performst wie die letzten Wochen, dann brauchst du eigentlich eine gute Performance, um dich irgendwie mal da wieder rauszuholen. Und wenn das ist jetzt wieder nur ein P8 geworden im Rennen, so das hilft dir ja auch motivationstechnisch nicht. Du denkst ja, boah, das geht Woche für Woche so weiter, wann sollen das wieder besser werden? Und wir befinden uns, glaube ich, wieder an dem Punkt, an dem Perez so in diesen Negativstrudel gerät, in dem er endlich mal so ein Erfolgserlebnis braucht, aber dieses Erfolgserlebnis, es kommt einfach nicht. Dieses Erfolgserlebnis kommt nicht, weil Baku relativ spät dieses Jahr in der Saison ist. Das tut mir natürlich auch leid für Sergio Perez, dass wir Baku jetzt nicht als nächstes Rennen haben, aber Perez hat es nicht einfach und je länger das andauert, desto schwerer wird es natürlich auch wieder mental, weil er denkt nicht schon wieder, war auch letztes Jahr schon so, war auch vorletztes Jahr auch schon so, warum passiert das immer? Das ist natürlich mental auch für ihn nicht einfach.
Das Problem, Perke, die letzten Jahre hat er die Gap gehabt und das Auto gehabt, um das verkraften zu können. Dieses Jahr hat er es nicht.
Das ist richtig.
Wenn Red Bull, und hear me out on this, du wirst jetzt wieder mit den Augen rollen, aber wenn Red Bull innerhalb von, wenn das jetzt noch ein halbes Jahr andauert und Perez konstant nicht im Q3 ist und wirklich konstant nur 7., 8., 9. etc. werden sollte, die schmeißen den raus. Weil jetzt können sie es sich gar nicht leisten, jemanden zu haben, der nicht Verstappen helfen kann. Die Gap ist weg. Red Bull und McLaren sind auf einem Level. McLaren, würde ich sogar sagen, hatte dieses Wochenende das bessere Auto. Die waren schneller als der Red Bull, weil guck dir an, wie Norris diese Gap zu Verstappen noch runtergefahren hat. Und ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber diese 3 Runden in dem letzten Stint, die machen nicht den Unterschied, zumal Norris auf Used Tires war. Also daher, der hatte nicht mal mehr ein frisches Set. Also das Ding ist, der McLaren war einfach schneller dieses Wochenende. Man hat es auch an Piastri gesehen. Piastri hatte gute Pace, als er sich dann reingefunden hat ins Rennen. Und die Gap ist weg, Perke. Sie existiert nicht mehr. Und wenn sich Red Bull 1 nicht leisten kann diese Saison, dann ist es ein 1 gegen 2 Kampf mit Autos, die auf einem Level sind. Weil diesen Kampf verlierst du über Dauer.
Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass du erst vor ein paar Wochen mit Sergio Perez verlängert hast. Für 2 Jahre. Und ich verstehe immer noch diesen Plan nicht. Weil erstmal hast du mit dem verlängert. Auch natürlich ein Zeichen an ihn, ey, wir vertrauen dir, vielleicht auch ein Versuch, ihm Selbstvertrauen wiederzugeben, weil ein Checo mit Selbstvertrauen ist immer noch ein super Fahrer. Aber jetzt hat das nicht geholfen. Der hat einen neuen Vertrag und fährt immer noch wie Scheiße. Jetzt sitzt du da auf einem 2-Jahres-Vertrag von Sergio Perez und hast es dir eigentlich mit der eigenen Jugend auch verscherzt, weil Liam Lawson zum Beispiel schon gesagt hat, ey, wenn es bei Red Bull nicht klappt, dann muss ich mich halt woanders umschauen. Einen Yuki Tsunoda hast oder einem Daniel Ricciardo hast du jetzt nochmal quasi auch mit der Vertragsverlängerung gezeigt, was du von denen hältst. Keine Red Bull-Fahrer hältst du von denen oder kein Red Bull-Potenzial. Alle sind irgendwie abgefuckt wegen Perez und es läuft nicht, aber du hast halt deswegen keine Alternative. Und deswegen, weil ich weiß nicht, wie Red Bull das lösen will. Wenn Perez jetzt bis zur Sommerpause immer da rumguckt, ist es alternativlos, ihn loszuwerden. Da stimme ich dir zu.
Weil du verlierst mindestens, wenn du nicht die Fahrer-WM verlierst, verlierst du mindestens die Konstrukteurs-WM.
Das ist richtig, aber da sind wir wieder beim ewigen Thema. Du hast keinen Ersatz für Sergio Perez, keinen einzigen. Du hast niemanden, den du da hochholen kannst.
Dann musst du mit einem Tsunoda oder einem Ricciardo gamblen. Musst du. Du hast keine andere Wahl. Weil ich meine, wenn Perez so weitermacht, wie er es jetzt tut, dann ist es egal, wenn er dir eh keine Punkte bringt oder fast keine Punkte, dann kannst du auch einen Tsunoda oder einen Ricciardo holen. Und wenn beide floppen, dann machen die mindestens das, was Perez macht.
Das ist richtig. Das ist also, wirklich, hat sich Red Bull selbst ein Ei gelegt.
Ich hoffe, um Gottes Willen, dass Red Bull in dieser Verlängerung eine Klausel drin hat, womit die Perez jederzeit rausschmeißen können im Notfall. Oder wenigstens ins Junior-Team subben können.
Ja, das wäre schön für Red Bull auf jeden Fall.
Also wenn nicht, haben die ein Riesenproblem.
Das, ja, klar, du kannst nicht nur einen Fahrer haben eine ganze Saison. Letztes Jahr ist es gut gegangen, weil es nur eine Dreiviertelsaison war. Dieses Jahr ist es wirklich die ganze Saison. Ich sehe nicht, wie Perez das jetzt noch dreht, weil das Momentum läuft halt voll gegen ihn.
Und das Problem ist, Perke, jetzt mal auch anders betrachtet, wir haben jetzt McLaren und Red Bull auf einem Level. Das ist crazy. Aber viel interessanter ist, was ist, wenn wir jetzt noch Ferrari und Mercedes dazu bekommen? Mercedes war nicht weit weg dieses Wochenende. Wir reden hier im Qualifying von, was waren es, 3/10
ja,
im Quali. Die Race Pace von Mercedes war zwar schlechter, ja, aber das sind immer noch keine 30 Sekunden Abstände, über die wir hier reden. Was war es tatsächlich im Rennen? Vielleicht so um die 10?
Im Rennen waren es 17 Sekunden, die Verstappen am Ende auf Hamilton hatte.
Gut, dann 17, aber es sind immer noch keine 30 oder 40. Und das war's ja mal. Es war ja allein schon teilweise in Zeiten, dass Verstappen auf den zweiten 30 Sekunden hatte, wenn man an letztes Jahr denkt. Die Zeiten sind durch. Und jetzt stell dir mal vor, Mercedes macht ihre Race Pace noch ein bisschen besser. Ferrari macht sich noch ein bisschen besser. Auf einmal bist du nicht mehr mit McLaren da als Problem, sondern du hast noch zwei weitere Teams, die das Problem für Red Bull sind.
Und das sind alle Teams, die mit zwei Fahrern fahren, die ein relativ gleichmäßiges Fahrerduo haben. Wo man auch noch sagen muss, Max Verstappen war am Qualifying zwar 3/10 vor dem Mercedes, aber auch nur, weil er auf seiner schnellen Runde Windschatten von seinem Teamkollegen Sergio Perez bekommen hat. Und dieser Windschatten soll ihm wohl angeblich um die 2/10 gebracht haben. Das heißt, echte Pace ohne Windschatten, ohne Hilfe vom Teamkollegen, wäre er 2/10 von Norris weg gewesen im Qualifying und nur 1/10 vor beiden Mercedes gewesen.
Ja, also man sieht, es wird haarig und ich hoffe, wie gesagt, dass bei Perez da eine Notlösung vorhanden ist, weil wenn das so weitergeht, wie es jetzt die letzten 4 Rennpacks inzwischen, das muss man geben. Wir haben nach dem ersten gesagt, das wird keine Downward Spiral. Perez rettet das schon irgendwie da. Dann waren es 2, dann waren es 3, jetzt sind es 4. 4 nicht optimale Rennen in Folge. Mit einem Auto, was nicht mehr dominant ist. Not good.
Das kannst du ja nicht erlauben. Welches Auto auch nicht dominant ist, ist der Alpine. Der
Alpine Obwohl ist er dieses Wochenende einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat.
Richtig. Generell die letzten Wochen wurde der Alpine immer besser. Diese Woche Alpine wieder mit beiden Autos in den Punkten. Gasly auf P9, Esteban Ocon auf P10. Esteban Ocon und Pierre Gasly haben es auch beide im Qualifying in Q3 geschafft, was sehr impressive ist. Sogar mit einem Gasly hat sogar Sergio Perez im Qualifying geschlagen, was jetzt vielleicht gar nicht mehr so das große Achievement ist, aber cool zu sagen.
Logan Sargeant hat niemals Alex Albon outqualified in seiner Karriere, aber 6-mal Sergio Perez.
Das ist richtig. Das ist auch crazy. Also bei Alpine entwickelt sich das in die richtige Richtung. Man überlege, wenn die jetzt noch einen ordentlichen Motor hätten, dann würde es noch besser sein. Dann würden die wirklich jedes Rennen um Punkte fahren können. Ich meine, letztes Rennen haben sie auch Doppelpunkte geholt, da bin ich mir aber gar nicht mehr so sicher. Aber jetzt wieder Doppelpunkte. Nimmst du mit, vor allem nach dem Saisonstart, hättest du es nicht gedacht, dass es, also vielleicht hattest du erwartet, irgendwann in der Saison kommst du wieder in die Punkte näher. Aber ich glaube nicht, dass man bei Alpine erwartet hat, dass es so schnell geht, dass es 3 Monate nach diesem Saisonstart schon in die Richtung geht, dass man da schon mit beiden Autos in den Punkten steht. Die Entwicklung zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung und das freut mich, weil ist eigentlich auch ein cooles Team, ist ein Traditionsteam, jedenfalls mit dem Renault-Background. Deswegen finde ich das ganz cool.
Ja, würde ich einfach zustimmen. Und das Ding ist, falls Mick Schumacher doch eine Chance bekommen sollte, ist es ein guter Punkt, weil Mick Schumacher in ein besseres Team kommt, als es jetzt ist. Immer von der positiven Seite sehen, wa?
Das ist richtig.
Berge, du, ich würde uns nochmal kurz zurücknehmen zum Rennstart. Und ja, zwar gab es nämlich beim Rennstart eine Sache, die wir noch nicht beredet haben, nämlich einen Fehlstart von Kevin Magnussen. Und das Ding ist, mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, Kevin Magnussen Fehlstart, war, ach du Scheiße, ist der Mann jetzt gesperrt aufgrund von Penalty Points.
Das stimmt, da war ja was.
Kann ich gleich sagen, ist er nicht. Weil, um Penalty Point zu bekommen, muss eines dieser Vergehen hier erreicht werden. Gefährliches Fahren, Verursachen einer Kollision, Ignorieren von Flaggensignalen oder Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung in der Boxengasse. Aber ein Fehlstart wird in der Regel als weniger schwerwiegendes Vergehen angesehen und führt daher normalerweise nicht zu einem Strafpunkt. Und das ist halt Glück in dem Sinne für Kevin Magnussen, weil stell dir mal vor, das hätte jetzt als Strafpunkt gezählt, dann hätte der Mann nämlich im nächsten Rennen nicht antreten dürfen wegen der maximalen Punktzahl der Penalty Points und somit ist er nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich meine, Yuki Tsunoda hat es ja geschafft, in der Pitlane zu speeden dieses Wochenende.
Naja, Kevin Magnussen hätte einfach den normalen Rennrhythmus wieder gemacht, ein Rennwochenende Pause, dann wieder ein Rennen. So, das wäre der normale Rhythmus, wenn du ein Rennen hast und danach das, die Woche einfach voll Pause. Vielleicht hatte er einfach keinen Bock auf einen Triple-Header, vielleicht ist dem das zu stressig, kann ich auch verstehen. Auch mal der Jugend eine Chance geben, so einem Olli Berman nochmal sich da in das Auto zu setzen. Ja, Glück für Kevin. Ja, passt, aber ich finde auch, dafür musste keinen Penalty-Point geben für einen Fehlstart, bin ich ganz ehrlich.
Nee. Da bleibe ich auch auf deiner Seite. Dann, Perke, wir waren vorhin schon mal bei Mercedes und wir waren schon mal bei Lewis Hamilton. Kommen wir zu einem Vorfall, der tatsächlich bei mir bis, glaube, gestern Abend so ziemlich vorbeigegangen ist. Bei dir bis heute früh, so wie ich ja weiß inzwischen.
Bis vor einer halben Stunde ist es voll an mir vorbeigegangen, ja.
Es gab in den letzten 1-2 Wochen einen Zwischenfall bei Mercedes bezüglich Lewis Hamilton und es ging wie beim Christian Horner-Drama, was wir dieses Jahr ja schon hatten, wohl um anonyme E-Mails eines Mercedes-Employee. Das Ding ist, Es wurden wohl, oder es wurde eine anonyme E-Mail wohl an hochrangige Personen verschickt. Also wir reden hier wirklich von Toto Wolff, Mercedes-Teamchef, Stefano Domenicali, dem F1-CEO und Medienvertreter etc. etc. Also es war wirklich wie bei diesem Red Bull, ich will jetzt nicht sagen Leak, war es ein Leak, Perke?
Ja, kann man schon sagen.
Ja, dann sage ich Leak. Also wie bei dem Red Bull Leak wurde diese E-Mail verschickt und es wurde behauptet, dass Mercedes Lewis Hamilton in seiner letzten Saison mit dem Team vor seinem Wechsel zu Ferrari sabotieren würde. Und das noch nicht genug, also dass man Hamiltons Auto quasi langsamer machen würde, sondern dass Mercedes wirklich Hamilton auch teilweise gefährlich wird. Also ich kann ja mal ganz kurz hier raussuchen, wie es hier drinne steht.
Da bin ich jetzt mal wieder gespannt. Also, ach, die E-Mails in der Formel 1 nehmen mir überhand.
Hier haben wir es. Also das ist jetzt Zitat wirklich, wie es in der E-Mail so drinne stand. With the exception of Bono and those of us who love Lewis, others are on a dangerous course that could be ultimately life-threatening to Lewis, other drivers and even the public. Bezogen darauf, dass Mercedes das Auto sabotiert. Und die E-Mail hatte wirklich als Subject, also als Überschrift, a potential death warrant for Lewis. Und in der E-Mail wurde wirklich vorgeworfen, dass man bei Mercedes ganz klar versucht, das Auto von Lewis Hamilton zu sabotieren, dass man es wirklich langsamer macht, damit eben Lewis Hamilton in seiner letzten Saison bei Mercedes keine Erfolge mehr einfährt, weil unter anderem Toto Wolff zum Beispiel sehr sauer auf Lewis Hamilton ist, dass er eben zu Ferrari in 2025 wechselt und Mercedes verlässt. Daraufhin hat sich Toto Wolff jetzt zurückgemeldet bei diesem Wochenende und diese Person, die das gemacht hat, als geisteskrank bezeichnet und hat ihn aufgefordert, sich hinter dem Rechner hervorzuwagen und letztendlich zu zeigen, öffentlich dazu bekennen. Perke, wir wissen beide, dass das nicht passieren wird.
Auf gar keinen Fall.
Und natürlich, es wurde auch die Polizei eingeschaltet von Mercedes und somit versucht man jetzt die IP des originalen Absenders zu tracken, sodass man den letztendlich aufspüren kann.
Ja, also die E-Mail ist natürlich kompletter Humbug. Kann ich, glaube ich, direkt so sagen, denn wir haben schon mal drüber geredet. Also erstmal eine Lebensbedrohung ist nicht, liegt nicht vor, auf gar keinen Fall.
Vor allem for the public. Also dass man selbst davon in dieser E-Mail allein schon die Fans mit einbezieht. Das heißt, wie hier stand es ja, ultimately be life-threatening to Lewis, other drivers. Okay, wenn da was bricht am Auto und der wen rauscrasht, von mir aus noch. Aber even the public,
ja,
das ist schon sehr far-reached. Also
noch dazu, vielleicht ist Toto sauer, weil Hamilton zu Ferrari geht. Okay, kann sein. Aber deswegen sabotiert man nicht das Auto. Vor allem, wir haben heute schon drüber geredet, du brauchst zwei Autos, um in der Konstrukteurswertung gut dazustehen. Du brauchst einen Lewis Hamilton, wenn du irgendwie in die Top 3 bei der Konstrukteurswertung kommen willst. Stand jetzt sieht es natürlich so aus, als ob man relativ entspannt Vierter wird. Nach vorne geht nicht viel, nach hinten geht nicht viel. Aber wenn man die Performances der letzten zwei Rennen sich anguckt und wenn das so weitergeht, dann würde ich nicht ausschließen, dass man auch vorne nochmal irgendwie ein bisschen mehr angreifen kann. Und dafür brauchst du beide Autos. Und man wird unter keinen Umständen irgendwie ein Auto sabotieren, vor allem auch noch von einem Fahrer, der dem Team so viel gebracht hat. Das darf man ja nicht unterschätzen. Was Lewis Hamilton zu Mercedes gebracht hat, das kann man gar nicht beschreiben. Er hat das Team zu so viel Erfolg, zu so viel Ruhm, zu allem geführt. Das Team hat Lewis Hamilton so viel zu verdanken. Du sabotierst nicht das Auto von Lewis Hamilton. Niemals. Das glaube ich nicht. Vielleicht fährt er mal mit älteren Komponenten als George Russell, das kann immer mal wieder passieren, das passiert in jedem Team, dass einer mit älteren Komponenten fährt als der andere. Das ist keine Sabotage, das ist ganz normales Formel-1-Business und das ist auch überhaupt nicht gefährlich. Also man wird einen Lewis Hamilton nicht sabotieren, erst recht nicht, dass es gefährlich für Lewis Hamilton oder andere ist, weil das würde ja über den Sport hinausgehen und das will niemand. Es will niemand, dass es zu irgendeinem schweren Unfall kommt. Niemand will sowas sehen, weil das immer ein schlechtes Licht auf die ganze Formel 1 wirft. Kompletter Quatsch, die E-Mail. Ganz
also,
einfach.
Ich habe hier noch zwei Dinge aus der E-Mail, die ich noch gern mit reinmachen würde. Einmal wird in der E-Mail Hamilton vorgeworfen, Toto Wolff wird vorgeworfen, dass man Hamiltons finale Saison wirklich versucht zu sabotieren. Und Wolff, also Toto Wolff wird wirklich beschrieben als trying everything possible to get back at the driver following his decision to switch to 2025 and Ferrari. Was ich wirklich vogelwild finde, Perke, um das in dem Wort wieder mal wie üblich zu beschreiben. Und das hier übersetze ich gleich mal auf Deutsch. Toto, George, nimm dich in Acht und seid korrekt. Nicht alle von uns sind bereit, sich an eurer unfairen, unprofessionellen Zerstörung von Lewis zu eurer eigenen Befriedigung zu beteiligen. Das heißt, es wird nicht nur Toto Wolff in dieser E-Mail rausgecallt, sondern auch noch George Russell, welcher angeblich auch noch Teil dieser Verschwörung gegen Lewis Hamilton sein soll.
Der sabotiert auch Hamiltons Auto, oder?
Der sabotiert auch Hamiltons Auto durch und durch, Pecke. Der ist komplett schuldig. Also, was ein Schwachsinn diese gesamte E-Mail auch in Längen, sag ich mal, annimmt. Und Fun Fact, wann gab es sowas zuletzt? Richtig, Perke, 2016, als Lewis Hamilton wegen Engine-Problemen den Championship verloren hat. Genau da gab es diese Gerüchte schon mal, dass es angeblich sabotiert wurde. Also, ich glaube, da gibt es wohl einen Fan oder irgendwas, der wohl ziemlich verbittert sein muss und nicht akzeptieren kann, dass Lewis Hamilton nicht mehr in seiner Prime ist und nicht mehr jedes Rennen um den Sieg kämpft in einem Auto, was so viel schlechter ist.
Ja, so ist es. Ganz einfach. Das ist eine Quatsch-E-Mail, der man gar nicht so viel Beachtung schenken sollte. Wir haben das jetzt einmal erwähnt. Die ist
als erstes im Spam-Ordner gelandet. Das muss man sich mal geben.
Ja, zu Recht.
Die ist im Spam-Ordner gelandet.
Zu Recht ist sie im Spam-Ordner gelandet, weil das so eine Bullshit-E-Mail ist. Sorry, dass ich das so ausdrücke, aber es ist ja einfach so. Es ist so eine Quatsch-E-Mail. Damit, ganz ehrlich, das haben wir jetzt einmal abgehandelt. Darüber werden wir wahrscheinlich nie wieder reden, weil das so ein da wird nichts rauskommen. Natürlich wird da nichts rauskommen. Niemand sabotiert freiwillig einen Fahrer von sich selbst. Und nicht, vielleicht, wie gesagt, alte Komponenten bekommt mal ein Fahrer, aber nichts Gefährliches. Das ist ja kompletter Quatsch. Das ist ja das wäre ja eine Lose-Lose-Situation für alle Parteien. Da hat ja keiner Bock drauf.
Voll und ganz.
Genau. So, was vielleicht keine Lose-Lose-Situation ist.
Wir haben nämlich noch gute Themen.
Ja, was vielleicht keine Lose-Lose-Situation ist für Aston Martin und Adrian Newey, ist ein gemeinsames Engagement. Wir haben am Donnerstag schon drüber geredet, dass sich Adrian Newey in der Aston Martin Factory in Silverstone mit ein paar Leuten von Aston Martin getroffen haben soll. Das hätten wir gar nicht wissen sollen. Darüber hätten wir gar nicht reden dürfen. Denn Aston Martin wollte scheinbar alles Mögliche dafür tun, dass dieses Treffen nie rauskommt, dass es einfach geheim bleibt. Man hat Mitarbeiter aus der Factory geschickt für diesen Zeitraum, die durften nicht vor Ort sein. Man hat alles dafür gegeben, dass Adrian Newey und dass das Treffen mit Adrian Newey in Silverstone geheim bleibt. Das ist schneller an die Öffentlichkeit gesickert als weiß ich nicht was, so dass wir direkt am Donnerstag drüber reden konnten.
Ja, aber jetzt hat der Undercut-Podcast wieder geleakt.
Richtig. Aber ich sag mal so, wenn man so eine Geheimnistuerei drum macht, dann wird da nichts dran sein. Ganz, glaube ich nicht. Also wenn du so sagst, ey, alle raus hier aus der Factory, wir müssen was Geheimes machen. Man hält alle Mitarbeiter davon an, die davon wissen, leise zu sein, nicht mit der Presse zu reden, dass nichts davon rauskommt. Das machst du ja nicht, wenn das nur so ein loses Treffen ist, wo du mal generell drüber redest, ob Newey sich das vorstellen könnte, eventuell irgendwann mal bei Aston Martin zu sein. Das machst du nicht, wenn es nur lose ist. Und deswegen, das finde ich schon wild.
Also genau darüber haben wir auch schon privat geredet gehabt, Perke. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass du kein so, ich sag jetzt mal wirklich, abgespacedes geheimes Treffen machst, wenn da nicht mehr wäre. Und warum zum Henker? Es ist kein Geheimnis, dass Adrian Newey letztendlich vertragslos ist bald auf Teamsuche ist und es steht immer noch nicht fest, wohin er geht oder ob er in den Ruhestand geht. Aber warum so die Geheimnistuerei? Also es ergibt einfach keinen Sinn, wenn da nicht mehr im Busch wäre, als nur ein Treffen, weil wäre es nur ein Treffen gewesen, in Anführungszeichen, hätte man nur mal quatschen wollen. Ey, ist da was möglich? Dann hättest du nicht A, Mitarbeiter rausgeschickt, dann wäre das nicht so geheim gewesen, sondern dann hätte man Adrian Newey eingeladen und hätte gesagt, ey, Adrian, lass mal ein bisschen quatschen. Und das wäre ja auch nicht schlimm, wenn dann letztendlich das an die Presse rauskommt. Aber warum? Warum diese Geheimhaltung? Das ist diese große Frage, die ich mir stelle. Und wir wissen, Aston Martin hat unfassbar viel Geld durch Lawrence Stroll zur Verfügung und die ganzen Sponsoren. Also wenn es bei einem Team an Geld nicht mangelt, dann ist es Aston Martin höchstwahrscheinlich. Das heißt, da ist es sogar recht realistisch, dass man Adrian Newey problemlos einstellen könnte, auch mit einem unfassbaren Handgeld. Aber Aston Martin und Adrian Newey, Perke, passt das? Wird das was?
Ich würde ihn lieber bei Ferrari sehen.
Natürlich, ich würde ihn auch lieber bei Ferrari sehen. Aber ich meine, Lawrence Stroll kann sehr überzeugend sein, das wissen wir. Ich meine, der Mann hat auch Fernando Alonso dahin gelotst und schau dir an, wie Fernando Alonso in 2023 performt hat. Also,
ich bin gespannt, in den nächsten Wochen, Monaten werden wir da wahrscheinlich viel mehr wissen, als wir jetzt drüber wissen. Ich bin gespannt, ob sich das hier als Ente rausstellt oder ob das da wirklich irgendwas dran ist, dass Newey es überhaupt in Betracht zieht, zu Aston Martin zu gehen. Aston Martin ist wahrscheinlich jedenfalls in der Öffentlichkeit das Team, das am meisten pusht, um ihn unter Vertrag zu nehmen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Also für mich sind eigentlich nur die Optionen Aston Martin, Ferrari oder Ruhestand. Deswegen
oder Williams, bin ich da sehr gespannt. Wenn er richtig Bock auf Nostalgie hat.
Weiß ich nicht, ob ich das mittlerweile noch so glaube. Ich glaube nicht
dran. Ich würde James Vowles nie unterschätzen, was seine Verhandlungsbasis angeht. Und er hat ja auch gesagt, wir erwarten in den nächsten Wochen große Signings zu verkünden.
Carlos
auch
im Heinz.
Technischen Bereich.
Auch im technischen also, Bereich, auch Carlos Sainz.
Ich weiß nicht, vielleicht, also das wäre natürlich, sicherlich müsste Adrian Newey einen massiven Gehaltscut nehmen, um zu Williams zu gehen. Also das wäre wirklich nur, wenn er selber es eigentlich will. Weil ich meine, es war das Team, wo er angefangen hat letztendlich, wo er seine großen Erfolge am Anfang gefeiert hat.
Große Erfolge soll auch die Formel 1 in Zukunft immer mehr feiern und mehr Geld abwerfen. Und da hat sich Stefano Domenicali geäußert und der hat gesagt, ich möchte mehr Sprintrennen. Das war quasi das, was er gesagt hat.
Also dein Albtraum eigentlich,
Berge. Mein
Albtraum, persönlicher Albtraum.
Komplett schrecklich. Diese Nachricht überhaupt vorzulesen, finde ich schrecklich. Denn er hat gesagt, so mäßig, guckt euch mal Fußball an, da wird gefühlt jeden Tag in der Woche gespielt und da hast du immer Action. Und bei uns gibt es einmal die Woche an einem Sonntag irgendein Rennen. Das ist nicht genug. Wir wollen quantitativ uns mehr oder breiter aufstellen. Wir wollen mehr Sprintrennen. Wir wollen den Fans mehr Action bieten. Denn die Formel 1 entwickelt sich schon ohne diese Quantität in eine sehr gute Richtung. Mit dieser Quantität, mit mehr Sprintrennen, wird sich die Formel 1 noch besser entwickelt, sagt er. Hat natürlich auch einige Probleme, denn die Budget Cap, sagen die Teams, ist für sowas zum Beispiel zu gering, weil ein Sprintrennen mehr oder ein paar Sprintrennen mehr bedeutet mehr Abnutzungen an Motoren, weil die immer höher gedreht sein müssen, heißt höhere Wahrscheinlichkeit, dass Unfälle passieren, dass man da Kosten hat. Das heißt, Budget Cap müsste auch auf jeden Fall angepasst werden, wenn man mehr Sprintrennen hat. Aber Stefano Domenicali möchte auf jeden Fall mehr Sprintrennen und ich finde es schrecklich.
Ich bleibe immer noch bei der alten Leier. Wenn du die Sprintrennen endlich revampen kannst und von dem jetzigen Format wegkommst und es wirklich wie einen interessanten Sprint machst, zum Beispiel durch einen Reverse Grid oder wirklich durch eine Reverse Championship Order oder irgendwas, damit man wirklich auch den, ich sage jetzt mal, kleineren Teams vorne die Chance gibt, an die Punkte zu kommen. Wofür ja eigentlich dieser Sprint angedacht ist, so wo ist er ja in der Form in den Junior-Kategorien letztendlich konzipiert worden, dass man mit dem Sprint eben die Top 10 umdreht, sodass auch der 10. halt dann mal quasi versuchen kann, an die Punkte zu kommen und von der Pole aus zu starten. Würde man das Konzept so revampen, Perke, dass es wirklich mal was Neues wäre, was neue Spannung reinbringt und jetzt nicht einfach ein Foreshadowing vom Sonntag ist, so wie wir es ja aktuell haben, das ist mein großer Kritikpunkt immer, dann hätte ich noch nicht mal was gegen die Sprintformate. Weil ich finde, du siehst Racing-Action, du siehst gute Racing-Action und teilweise bessere als im eigentlichen Rennen, weil es geht um weniger, das heißt, du kannst mehr riskieren als im richtigen Rennen. Aber da sind wir wieder bei der alten Leier. Aktuell ist es einfach nur die Mini-Version vom Sonntag, wo kein Unterschied ist. Und da bin ich auch auf deiner Seite dann. Da hätte ich jetzt auch nicht mehr Bock, wirklich, dass noch mehr dieser Rennen, dieser Art dann letztendlich entstehen. Würde man es revampen, würde man was Neues draus machen, dann würde ich sagen, hey, okay, wir sind eh am Rennwochenende da, wir reisen eh um die Welt, um da hinzukommen, solange es jetzt kein neues Event wird, stört es mich auch nicht und ich fände es vielleicht sogar interessant, wenn man an ein, zwei Locations noch einen Sprint einführen könnte.
Na okay, dem habe ich nichts hinzuzufügen, fand ich gut, wie du es gesagt hast. Du hast aber während deiner Ausführung die Junior-Kategorien angesprochen, auf die sind wir noch gar nicht eingegangen, da würde ich noch kurz die Ergebnisse des Wochenendes zusammenfassen.
Tu das doch gerne.
Und zwar fangen wir an mit der Formel 2. Im Sprintrennen hat gewonnen Victor Martins vor Kushmaini und Paul Aron. Mal wieder stand er auf dem Podium. Und im Feature Race hat gewonnen Crawford vor Colapinto und Correa, der auf 3 das Rennen beendete. Formel 3. Ah, jetzt lädt hier das nicht. Ja, okay, da sind wir. Formel 3 Sprintrennen haben wir auf 1 Boyer, auf 2 Dunn und auf 3 Olli Goethe. Wir haben auf P10 Tim Tramnitz und auf P20 Sophia Flörsch. Und im Feature Race, das hat gewonnen Arvid Lindblad vor Menzel und Fornaroli. Goethe auf 4, Tim Tramnitz auf 11 und Flörsch auf 18. Und dann war ja auch noch F1 Academy. Und da hat das erste Rennen gewonnen Abby Pulling vor Marty und Chambers. Und das zweite Rennen hat gewonnen Chambers vor Pulling und Al-Kubasi.
Kein Doriana Pan dieses Wochenende.
Das nee, die verrückt. War im zweiten Rennen auf 5 und im ersten Rennen auf 7.
Das ist verrückt.
Hat bisher eh nur ein Rennen gewonnen, habe ich vorhin gesehen. Das fand ich auch überraschend. Die hat bisher ein Rennen gewonnen.
Ich dachte auch, Doriana Pan wäre irgendwie deutlich dominanter gewesen, aber...
In Jeddah war sie es auch, meine ich.
Ich aber, weiß auch nicht, wieso, aber naja.
Aber bis in Jeddah war sie es auch. Da hat sie nur das zweite Rennen nicht gewonnen wegen einer Strafe. Und seitdem zieht Abby Pulling richtig an. Abby Pulling hat von diesen 6 Rennen, die wir bis jetzt hatten, 4 gewonnen.
Ja, okay, gut. Das ist dann recht eindeutig. Aber Berge, kommen wir noch einen Punkt weiter. Nämlich gucken wir uns mal an, wie das Wochenende denn so in Kicktipp und F1 Jawohl. Fantasy für uns und die Community lief. Ich sag's gleich vorab, bei mir lief's gar nicht. Ich habe vergessen zu tippen. Da hebe ich ganz klar die Schere. Aber irgendwie ist es dieses Wochenende einfach an mir vorbeigegangen. Ich würde
mal F1 Fantasy übernehmen.
Wer allerdings nicht vergessen hat zu tippen. Und zwar, wenn wir uns erstmal die Wochenendswertung vor der Gesamtwertung angucken. Dieses Wochenende auf Platz 1, Tobi LF1 mit 43 Punkten. Und Ladies und Gentlemen auf Platz 2 geteilt mit Serchan. Also erstmal Round of Applause für Serchan. Haben wir den einzig wahren Undercut-Host Perke mit 38 Punkten. Sehr solides Wochenende, Perke. Was sagen Sie zu Ihrer Leistung?
Boah, also erstmal das zweite Wochenende in Folge, dass ich auf P2 bin. Das ist verrückt, was in den letzten Wochen hier passiert. Ich bin ein bisschen genervt. Und zwar, also Qualifying, dass ich Leclerc auf 4 tippe, Leclerc auf 5 kommt, passt. Aber im Rennen habe ich auch eigentlich alles richtig getippt, außer ich glaube, Russell und Leclerc habe ich getauscht. Und sonst habe ich wirklich die Top 8 richtig getippt. Und das reicht dann nicht für P1. Bin ich ein bisschen angesäuert. Ja, aber Glückwunsch an den Erstplatzierten trotzdem. Der hat es einfach besser gemacht. Das ist okay. Ab P2 kann man mit zufrieden sein.
So, zwei und Rennen gucken wir dann mal in die Gesamtwertung von Kicktipp. Da haben wir nämlich einen neuen Leader. Und zwar haben wir jetzt auf 1 Fossi Bärchen mit 279 Punkten. Nico auf 2. Und Simon, der Echte, der ist abgestürzt von 1 auf 3 mit 266 Punkten. Serchan, 4 Plätze dieses Wochenende hoch auf Nummer 4. Auch auf Nummer 3, geteilte Nummer 3.
Stabil.
Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen runterscrolle, da sehe ich doch 9 Plätze nach oben gegangen. Da sehe ich den Perkepax auf P20.
Jawohl, wir gehen in die Top 20 und es geht nur noch nach oben ab jetzt. Nur noch nach oben.
So, F1 Fantasy.
Gucken wir auf F1 Fantasy. Da hat dieses Rennwochenende sehr, sehr deutlich gewonnen. Paul mit 324 Punkten. Auf Platz 2 haben wir Sabine mit 248, also großer Abstand. Und auf 3 haben wir Ian mit 245 Punkten. Also da war es dann sehr knapp, aber Platz 1 war relativ ungefährdet. Und in der Gesamtwertung, die Top 3 haben sich nicht geändert. Ich mach's ganz kurz auf. Platz 1 bleibt Maurice, auf Platz 2 bleibt Felix, auf Platz 3 bleibt Leonie.
Ja, sehr schön. Haben wir das auch abgehakt. Perke, ich würde sagen, damit haben wir es sogar, sind am Ende von unserer Post-Weekend-Show zu Spanien. War jetzt nicht ewig viel, aber alles in allem schönes Rennwochenende. Ich bin gespannt auf Österreich nächste Woche und dann geht's nach Silverstone. Vergesst nicht, wir haben diesen Triple-Header. Es gibt keine Pausen jetzt für die nächsten 2 Wochen. Also daher würde ich sagen, hören wir uns am Donnerstag, Breda, bereits zur Pre-Weekend-Show für Spielberg. In dem Sinne, haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.